you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob.
Ja, moin Stefan, ne? Hier treffen wir uns wieder zur nächsten Folge unseres Queen-Podcasts mit mir, Radio Bob-Moderator André Dostal, und mit dir, unserem Queen-Fachmann Stefan Burmeister.
Ja, moin André, genau das bin ich und ich begrüße dich ebenfalls ganz herzlich.
Mitglied im internationalen Queen-Fanclub, muss man immer dazu
so
sagen.
So ist
ne?
es, auf jeden Fall, ja.
Ich würde mal gerne was wissen wollen. Du als Fan hast natürlich alle Queen-Platten, so. Hast du aber auch alles doppelt und dreifach, also als LP, CD, remasterte CD, neu aufgelegte LP, und würdest du auch die nächsten Versionen alle kaufen, wenn die nochmal irgendwie so als Deluxe-Boxen rauskommen würden, weil da gibt's ja noch gar nichts, ne?
Ja, also André, ich habe längst nicht alles, tatsächlich nicht. Es fehlen mir einige wenige Vinyl-Ausgaben.
Okay.
Die sind ja auch immer recht teuer inzwischen. Damals habe ich sie nicht alle gekauft. Ich habe ein paar der damals üblichen bunten Picture-Discs natürlich. Habe alle CDs in analoger Aufnahmequalität. Das heißt also alle CDs, die dann ab Mitte der 80er Jahre auch erschienen
sind. Die Erstausgaben sozusagen, ja.
Genau so ist es. Dann habe ich alle digital remasterten. Die gab es mal so als wunderschöne Box. Singles habe ich ebenfalls alle als CD. Die gab es ebenfalls mal in mehreren Boxen sogar. Wurden sämtliche Singles in so einer Art Abo so einmal pro Monat dann veröffentlicht.
Okay.
Dann habe ich einige Japan-Ausgaben, aber die sind tatsächlich im Allgemeinen sehr teuer. Die kann man sich als ganz normaler Fan eigentlich gar nicht leisten. Ich habe auch alles nach Freddys Tod, alles an Freddys Solo-Geschichten, alles auf Vinyl und auf CD, alle Spezialausgaben wie die Solo-Collection und Greatest Hits in diversen Variationen natürlich auch. Und ja, ich würde auch neue Deluxe-Boxen nochmal kaufen. Das hängt aber immer etwas, ein bisschen von den Extras ab, die neu drauf sind. Da packt man ja meistens noch irgendeine Bonus-CD mit rein oder irgendein Extra, und dann würde ich jederzeit wieder zuschlagen.
Ja, und du suchst wahrscheinlich die fehlenden Vinyl-Ausgaben auch in der Original- oder in der alten Pressung. Du würdest dir die nicht als neue Pressung von 2022 kaufen.
Ich würde sie
kaufen,
mir nicht als neue
Nein,
Pressung kaufen.
Nein, das ist auch
das
vernünftig.
Das sehe ich ganz genau
das
so, ja.
Das ist auch vollkommen vernünftig, da sprechen wir ja eine
Nein, das
Sprache.
Muss dann schon eine Originale sein. Und ich schaue immer bei eBay und den einschlägigen Händlern, da habe ich so Suchaufträge eingegeben, und immer wenn da irgendwann mal irgendeiner was reinstellt, dann kriege ich sofort eine E-Mail und muss mal nachgucken, ja.
Ja, okay, pass auf, lass uns zum Podcast zurückkommen. Was haben wir alles auf dem Zettel heute?
Also ein kurzer Rückblick mal auf die letzte Folge erstmal. Nach dem größten Rock- und Pop-Event aller Zeiten, dem Live Aid mit dem besten Queen-Auftritt aller Zeiten, geht es für die Band wieder zurück in den Rock- und Pop-Olymp. Und sie gewinnen endlich ihre verloren gegangenen Fans zurück. Der Soundtrack zum Kinofilm Highlander, das neue Studioalbum A Kind of Magic und die größte Queen-Tournee ever, die Magic Tour, machen die Band unsterblich. Wir sind also jetzt im Jahr 1986 angekommen, und es könnte für alle so weitergehen. Wenn
da nicht eine neue und böse Krankheit das Ganze auf einmal in Frage stellen sollte. AIDS. Seit Anfang der 80er Jahre geistert diese neue Krankheit um die Welt, und die Diagnose dieser Immunschwäche bedeutet für jeden Patienten damals noch das sichere Todesurteil. Nahezu jedes Jahr verdoppelt sich zu dieser Zeit die Zahl der infizierten Menschen. Gerüchte um eine Erkrankung des Queen-Frontmanns Freddie Mercury gibt es seit Oktober 86. Da nämlich meldet die rücksichtslose britische Boulevardpresse, dass sich Freddie einem HIV-Bluttest unterzogen habe, was dieser jedoch dementiert. Freddies Lebensgefährte Jim Hutton sagt später, dass Freddie ihn im Frühjahr 87 über die HIV-Infektion informiert habe. Weißt du, wann eigentlich Brian, Roger und John davon erfahren haben?
Also ganz genau ist das nicht geklärt, was den Termin angeht. Im Film Bohemian Rhapsody, weißt du ja sicherlich, da erfahren die drei kurz vor dem Live-Aid-Auftritt 85 von Freddys HIV-Infektion. Aber das ist definitiv falsch. Man wollte natürlich im Film einen dramaturgischen Schlusspunkt setzen, da zu diesem Zeitpunkt nicht an eine Filmfortsetzung gedacht war. Und laut Jim Hutton erfuhr die Band im Mai 1989 davon. Andere Quellen sprechen von Januar 89, als das Album The Miracle gerade fertig war. Wir wussten tatsächlich sehr lange nicht, was mit ihm nicht stimmte, sagt Brian May später in einem Interview. Wir sprachen einfach nicht darüber, weil Freddie es absolut nicht wollte. Das war für uns damals eine Art ungeschriebenes Gesetz. In der Öffentlichkeit streitet Freddie die Infektion immer ab, bis einen Tag vor seinem Tod. Aber mit diesem Tag beschäftigen wir uns in einer späteren Folge noch ausführlicher. Jetzt machen wir erstmal weiter, und zwar mit den Jahren 87 bis 89 in der Queen-Timeline.
Tja, auch bei Brian läuft nicht alles rund. Er kämpft seit einiger Zeit um seine Ehe. Er ist seit 74 mit der Lehrerin Chrissy verheiratet. Die beiden haben 3 Kinder. Aber wie das auch bei vielen anderen Rockstars so ist, ne, das Leben im Studio und im Tourbus hinterlässt Spuren, auch im Familienleben. Und so ist die Ehe von Brian 1988 am Ende. Denn seit 2 Jahren hat Brian auch noch eine Affäre mit der Schauspielerin Anita Dobson, die in den 80ern durch die Rolle der Angie Watts in der Soap EastEnders bekannt wurde. Brian nimmt mit ihr ein Album auf, sowie einen eigentlich für Queen vorgesehenen Weihnachtssong. Die beiden heiraten im Jahr 2000 und sind auch heute noch glücklich miteinander. Brian May erklärt die Pause von Queen nach der kräftezehrenden Magic Tour zwischen 87 und 88 folgendermaßen. Wir haben uns nicht getrennt, sondern jeder braucht jetzt Zeit für sich und wenn es soweit ist, machen wir auch ein neues Album. Er leidet an Depressionen aufgrund seines vermeintlichen Scheiterns als Ehemann und Vater sowie des Todes seines geliebten Vaters. Freddie zieht sie nach seiner AIDS-Diagnose zunächst mit Jim Hutton in sein neues Domizil Garden Lodge in London zurück. Roger arbeitet in dieser Zeit ohne Queen weiter an seiner Solokarriere und gründet seine eigene Band The Cross, zu der auch der eigentlich sonst unsichtbare Queen-Keyboarder Spike Edney gehört. Und selbst John Deacon geht wieder fremd, allerdings nur im musikalischen Sinne. Er gründet die Band The Immortals und arbeitet mit dieser am Soundtrack für den Science-Fiction-Film Der Biggles-Effekt. Nie gehört von dem Film.
Ich auch nicht, muss ich zugeben. Aber so steht es geschrieben auf jeden Fall. In den 50er Jahren gab es eine berühmte Band in den USA, The Platters, die 1955 ihren größten internationalen Erfolg hatten, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, nämlich The Great Pretender. Und weißt du, bei welcher Plattenfirma?
Nee, wieso?
Die Plattenfirma hieß Mercury Records.
Ach ja,
die gibt's ja. Ist das nicht interessant?
Tatsächlich.
Das ist doch echt interessant.
Aber Zufall, ne?
Mit ziemlicher Sicherheit ist das ein Zufall, genau. Also es ist einer der interessantesten Zufälle der Musikgeschichte irgendwie. Denn genau diesen Titel covert Freddie Mercury 1987 zusammen mit seinem Freund, Keyboarder und Co-Produzent Mike Moran. In einem seiner letzten aufgezeichneten Interviews erzählt Freddie, dass das Lied besonders gut zu seiner Karriere und seinen Auftritten passt. The Great Pretender heißt nämlich übersetzt der große Heuchler. In Freddies Video zu dem Song zeigt er, wie er sich im Laufe der Jahre in vielen seiner Queen-Outfits selbst parodierte. Dazu hat er für das Video Ausschnitte von Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, It's a Hard Life, I Want to Break Free, Bohemian Rhapsody und I Was Born to Love You neu inszeniert. Im Video zu The Great Pretender tritt Freddie auch das erste Mal ohne sein Markenzeichen der 80er auf. Er hat sich nämlich seinen Schnurrbart abrasiert. Ja, ist ein Ding, ne? Er sieht richtig ein bisschen nackig im Gesicht aus, ohne Weste.
Stimmt, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er irgendwann anders aussah plötzlich und da irgendwas fehlte. Obwohl irgendwann hat er den ja auch neu gehabt, da sah er auch anders aus, aber im Nachhinein betrachtet sah er dann ohne nicht mehr so gut aus, tatsächlich.
Nee, überhaupt nicht. Das war auch die Zeit, wo er dann ohnehin schon sehr abgemagert war.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Übrigens verwendet die aktuelle Anime-Fernsehserie Great Pretender, die zurzeit auf Netflix läuft, den Song von Freddie als Abspann.
Und auf der B-Seite von The Great Pretender ist der Titel Exercises in Free Love. Eigentlich ein wenig beachteter Song, aber dieses Ding ist für die musikalische Beziehung von Freddie Mercury zur spanischen Operndiva Montserrat Caballé verantwortlich. Warum? Ganz einfach. Freddies persönlicher Assistent Peter Freestone hat ihn 1983 einmal in ein Konzert von Montserrat Caballé zusammen mit Luciano Pavarotti mitgenommen, was unseren Freddie zu einem glühenden Verehrer der spanischen Sopranistin gemacht hat. Er erwähnt sie seit 1983 in vielen Interviews als musikalisches Vorbild, so auch im spanischen Fernsehen, als er 1986 anlässlich der Queen-Konzerte in Madrid, Barcelona und Marbella während der Magic Tour interviewt wird. Dieses Interview wiederum wird vom spanischen Queen-Promoter, der auch für einige Events um die Bewerbung Barcelonas für die Olympischen Spiele 92 verantwortlich ist, genutzt, um Montserrats Bruder, der gleichzeitig auch ihr Manager ist, darüber zu informieren. Dieser ruft bei Jim Beach an, der immer noch Queens und auch Freddies Manager ist, und so kommt es dann zu einer Einladung von Freddie Mercury und Mike Moran zum Mittagessen mit Montserrat Caballé im Ritz in Barcelona.
Freddies Produzent Moran sagt, dass Caballé über einen starken Humor verfügt und traut sich deswegen, ihr nach dem Essen die besagte B-Seite Exercises in Free Love vorzuspielen, worin Mercury ein Falsett singt. Ein Falsett ist das, was man landläufig auch als Kopfstimme bezeichnet. Mhm. Zwischen Montserrat und Freddie ergibt sich danach folgender, natürlich hier übersetzter Dialog.
Ich bin Montserrat und du bist Freddie.
Ja, pass auf. Ja, okay.
Bist du das, der da singt?
Ja, das bin ich.
Du singst wie ein Mezzosopran.
Danke, meine Liebe.
Wunderbar! In 3 Wochen werde ich im Covent Garden die Weltpremiere mit deinem Stück geben. Und dann schlägt sie Mike Moran auf die Schulter und du sollst spielen.
Ja. Völlig überraschend beenden sie das Essen noch mit der Idee, ein gemeinsames Album aufzunehmen. Montserrat Caballé hält ihr Versprechen und singt Freddys Song Exercises in Free Love in ihrem Konzert im Royal Opera House. Ja, sie holt Freddy dazu überraschenderweise sogar auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam zu performen. Freddy lädt sie daraufhin in sein Haus, die Garden Lodge, zum Abendessen ein, um alles Mögliche mit ihr zu besprechen. Der Abend endet in einem lockeren Getrelle am Klavier. Man könnte eigentlich auch sagen, in einer Jam Session. Diese wird zum Teil aufgenommen und ist auf Freddys Solo Collection CD-Box zu hören. Verbrieft ist übrigens auch, dass Montserrat bei ihrem Treffen in der Garden Lodge ständig Zigaretten von Freddy schnort.
Bei so einer Sängerin, ne?
Ja, unglaublich,
habe ich auch gedacht. Dass sie da Kette raucht.
Freddy war auch Kettenraucher, ja.
Ja. Freddy und Mike widmen sich monatelang der Aufgabe, Duette zu schreiben, die zu beiden Stimmen passen. Sie nehmen die Musik und Freddys Vocals auf und Montserrat kann ihre Parts aufnehmen, sofern es ihr enger Zeitplan zwischen den Konzerten ermöglicht. Im Mai 87 treten die beiden gemeinsam auf Ibiza auf und performen die Premiere des Songs Barcelona, mit dem der Zuschlag Barcelonas für die Olympischen Sommerspiele gefeiert werden soll. Im folgenden Herbst kommen die Single und das gleichnamige Album auf den Markt und beide sind ein Riesenerfolg. Mit Barcelona und der Zusammenarbeit mit einer Opernsängerin erfüllt sich Freddie Mercury einen seiner letzten Herzenswünsche. Die Ablenkung durch die Zusammenarbeit mit Montserrat Caballé gibt Freddie am Beginn der schlimmsten Phase seines Lebens Halt. Aber die sichtbaren Anzeichen seiner furchtbaren Krankheit nehmen zu und führen dazu, dass er lügen muss. Bescheid wissen nur sein Partner Jim Hutton, seine ehemalige Lebensgefährtin und immer noch beste Freundin Mary Austin, Manager Jim Beach und seine Münchner Freundin Barbara Valentin. Allen anderen erzählt Freddy etwas von Erschöpfung und einer Leberkrankheit.
Nicht nur bei Brian May steht in dieser Zeit das Privatleben auf dem Kopf, sondern auch bei Roger Taylor, der eigentlich mit seiner neuen Band The Cross beschäftigt ist. Roger heiratet im Januar 88 endlich seine langjährige Freundin Dominique, mit der er schon 2 Kinder hat. Aber, völlig unfassbar, die beiden trennen sich nur einen einzigen Monat später, weil Roger sich in das Model Debbie Lang verliebt. Oh. Und jetzt mit dieser zusammenleben will.
Das ist ein Doofkopf, echt.
Unglaublich, ne? Nur John Deacon geht's gut, weil er während aller musikalischen Aktivitäten immer noch genug Zeit für Frau und Kinder findet. Brian leidet zu dieser Zeit immer noch an schweren Depressionen und empfindet nur noch Leere. Aber trotzdem trifft man sich 1988 wieder im Studio in Montreux, um an einem neuen Album zu arbeiten. Freddy hat dazu einen Vorschlag, der von den anderen Bandmitgliedern sofort akzeptiert wird. Er möchte eine Regelung abschaffen, die er selbst vor dem ersten Album Queen 1 eingeführt hat. Alle zukünftig produzierten Titel sollen der gesamten Band zugeschrieben werden und nicht mehr dem eigentlichen Autor. Und deswegen steht seit diesem Album nur noch der Bandname Queen und alle 4 Namen als Autoren unter dem Song. Diese Entscheidung sorgt damit nicht nur für eine finanzielle Gleichbehandlung, sondern versetzt die Bandmitglieder auch in die Lage, sich viel näher zu kommen. Die Entscheidung, ob ein komponierter Titel auf ein Album kommt oder nicht, betrifft damit zukünftig nämlich alle und nicht nur einen. Roger Taylor kommentiert das später mit den Worten: Das ist die beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben. Endlich waren alle die ganzen Ego-Sachen verschwunden, die anderen vernünftigen Entscheidungen im Weg stehen.
Ja, und so ist man endlich wieder zusammen im Studio. Das neue Album wird sowohl in Montreux als auch in London produziert. Dieses Album bedeutet eine Rückkehr zu den Wurzeln der Band. Es ist wieder viel rockiger als die vorhergehenden. Das 13. Album von Queen trägt den Namen The Miracle, wird im Januar 89 fertiggestellt und im Mai veröffentlicht. Ausgekoppelt werden die bekannten Hymnen I Want It All, Breakthrough, The Invisible Man, Scandal und The Miracle. Zu den Songs The Miracle und Breakthrough habe ich noch die beiden fantastischen Videos in Erinnerung, die wieder von Rudi Dolezal und Hannes Rossacher gedreht werden. Bei The Miracle werden die 4 Bandmitglieder von 4 gecasteten Kindern dargestellt, deren Ähnlichkeit mit den Originalen mehr als verblüffend ist. Und das Video zu Breakthrough wird gedreht auf einer rasant fahrenden Eisenbahn, dem Miracle Express. Der Zug fährt während der Aufnahme zwischen 50 und 100 km/h und dann nicht im Zug, sondern wirklich außerhalb auf einem offenen Waggon gedreht wird. Ohne Tricks und doppelten Boden müssen die Bandmitglieder auf 2 Millionen Pfund versichert werden. Eine weitere Rolle, nämlich die einer maskierten Frau, spielt Debbie Lang. Na, da war doch gerade was.
Genau, da war gerade was. Debbie Lang ist doch Rogers Scheidungsgrund. Er hat sie einige Monate vorher kennengelernt.
Das Album The Miracle soll übrigens erst nach einem anderen Singletitel darauf benannt werden, und zwar nach The Invisible Man. Erst kurz vor der Veröffentlichung entscheidet man sich für den Namen The Miracle. Und dieses Album landet in ganz Europa an der Spitze der Albumcharts.
Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Freddys gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich so dramatisch und er informiert seine drei Freunde bei einem gemeinsamen Abendessen in Montreux. Er tut das auf eine sehr drastische Weise. Er rollt sein rechtes Hosenbein hoch und legt das Bein auf den Tisch. Und auf der Wade gibt es eine große, schmerzhafte, offene Wunde. Freddy sagt, ihr denkt, dass ihr Probleme habt. Aber seht mal, womit ich klarkommen muss. Alle sind schockiert. Freddy will trotzdem nicht, dass die Öffentlichkeit etwas über seine AIDS-Erkrankung erfährt. Er sagt, ich will nicht, dass die Leute unsere Scheißplatten nur aus lauter Mitleid kaufen. Und weil Freddy inzwischen merkt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, weitere Alben aufzunehmen, bittet er seine Freunde, das nächste Album jetzt sofort zu beginnen. Die sagen natürlich einstimmig ja, obwohl sie sich gerne eine kleine Pause gönnen würden. Aber sie wissen, dass sie es für Freddy tun. Und so beginnen die Aufnahmen zum 14. Album Innuendo tatsächlich schon im Januar 89, dem Monat, in dem das 13. Album The Miracle gerade erst fertig geworden ist. Und genau an dieser Stelle machen wir dann nächstes Mal weiter. Leg schon mal genügend Taschentücher bereit.
Ja, Stefan, das wird heftig, oder?
Das wird sehr heftig, André. Es fällt mir auch jedes Mal schwer, dabei die Fassung zu behalten. Aber Freddy und Queen sind für mich die besten Gründe für mein eigenes Lebensmotto.
Und das sagst du uns jetzt.
Es ist The Show Must Go On. Queen haben es in ihrer Karriere immer und immer wieder vorgemacht.
Das war We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. nonstop in Bobs Queen-Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.